Ja, ein wunderschöner Anblick, wenn die Kinder so rausgehen. Advent, Advent. Ja, ein wunderschöner Augenblick, dass die jetzt ihren eigenen tollen Gottesdienst haben. Das wollte ich damit natürlich sagen. Nicht endlich sind sie draußen. Ja, wir feiern Advent. Heute ist der erste Advent. Und Advent heißt ja aus dem Lateinischen übersetzt Ankunft, Ankommen. Und wir feiern Advent mindestens immer in einem doppelten Sinn. Der eine Sinn, der ist jetzt gerade schon im Lied sehr deutlich durchgekommen. Das ist die eine Ankunft, an die wir uns erinnern, die praktisch schon vor unserem Leben, bevor wir zur Welt gekommen sind, vor 2000 Jahren passiert ist. Das ist diese Ankunft, wo die Christen, wo wir als Christen glauben, dass Gott in einem Baby als Mensch auf diese Erde gekommen ist, in Bethlehem. Und das ist wahrscheinlich die Ankunft, die die meisten mit Advent verbinden, weil die ist auch irgendwie leichter vorstellbar. Diese Geschichte wurde jetzt am Freitag, wie der Christkindlesmarkt eröffnet worden ist, vor tausenden Leuten am Marktplatz vorgelesen. Ich finde das immer ein besonderer Moment. Ich war diesen Freitag leider nicht da, war unterwegs, aber sonst, wenn ich hier in Nürnberg bin, gehe ich da gerne hin, weil ich das ein ganz besonderer Moment finde, wenn so tausende von Leuten einfach der Weihnachtsgeschichte zuhören. Und man spürt auch um sich herum bei den Menschen, dass das besondere Worte sind, die manches Herz auch berühren, hoffe ich jedenfalls natürlich immer. Oder es ist natürlich auch dieser Advent, diese Ankunft ist deswegen auch klarer irgendwie vorstellbar, weil wir eben, so wie ich vorhin erzählt habe, Krippen zu Hause stehen haben oder auch auf dem Marktplatz steht eine große Krippe. Es gibt unzählige Krippen auf dieser Welt, lebendige Krippen, Krippen geschnitzt als Lego in verschiedensten Formen, anschaubar, ansehbar, aber leicht zu verstehen. Oder ich habe jetzt gerade gestern noch mit der Familie gesprochen, da mussten die Kinder gerade alle weg zum Üben fürs Krippenspiel. Also auch da wird es natürlich anschaulich, diese Ankunft, dass Gott in Jesus Christus als Baby damals auf die Welt kam. Aber Advent ist eben nicht nur diese Ankunft, sondern im Advent bereiten wir uns auch darauf vor. Und das ist ein bisschen schwieriger vorstellbar, weil es da nicht so Bilder gibt, weil es auch nicht etwas ist, auf das wir zurückschauen, sondern das ist etwas, was wir erwarten und wo wir noch gar nicht so ganz genau wissen, wie das vielleicht mal so sein wird. Das ist nämlich das, dass wir als Christen darauf warten, dass Jesus wiederkommen wird. Und schon wie ich diesen Satz ausspreche, merke ich, ups, welche Worte finden, für das andere konnte ich, für die eine Ankunft konnte ich ganz schnell Worte finden, aber für diese andere Ankunft, welche Worte haben wir da? Was bedeutet das, dass Jesus wiederkommen wird? Alles Unvollkommene, alle Krisen dieser Welt, so heißt es in der Bibel, alles Leid, aller Krieg, aller Tod, alles Geschrei, ein Ende haben wird. Und trotzdem kann man in der Bibel davon lesen. Und Paulus im ersten Korintherbrief versucht das zu beschreiben. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Da heißt es im ersten Korintherbrief im Kapitel 13, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Luther sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Denn was wir erkennen, ist mehr nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen, sind auch nur Stückwerk. Also neben dem, was wir wissen, erforschen, erkennen können, neben dem, was uns Gott vielleicht auch in unser Leben hineinspricht, bleibt das alles doch immer nur Teil des Ganzen, Stückwerk. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel. Und Spiegel, muss man dazu wissen, die waren früher nicht so klar und schön wie heute, wo man fast 1:1, wenn man da rein fotografiert, sieht es eigentlich fast genau aus wie das Original, was man da fotografiert. Früher waren Spiegel einfach Metallplatten gewesen, Und wenn man sich versucht hat, schon mal eine Metallplatte zu spiegeln, dann weiß man, dass, da kann man die Umrisse erkennen. Das ist oft auch gebrochen. Also das ist lang nicht so klar. Also von daher, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wir feiern Advent. Und wir feiern ihn gleich zweifach. Zweimal Ankunft, einmal vor uns geschehen, einmal eine, die noch vor uns liegt. Zweimal Jesus mittendrin, einmal als Baby, einmal als der Herr, der wiederkommen wird. Und zwischendrin, zwischen diesen beiden Ankünften, da gibt es eine große, langgezogene Baustelle, die wir Leben nennen, unser Leben nennen, dein Leben, mein Leben. Die befinden sich zwischen diesen beiden Ankünften. Ihr kennt ja, wenn man so eine Baustelle reinfährt, ich bin gestern gerade noch auf der Autobahn gewesen, von Wuppertal runtergefahren, und da gibt es also Baustellen, da heißt es dann immer so Baustellanfang-Schild. Zwischen versucht man das ja immer freundlich auch noch, also in Nordrhein-Westfalen schreiben sie dann immer, es dauert nur 5 Minuten oder 7 Kilometer, und dann wird zwischendrin immer, ist übrigens nur noch 3 Kilometer, nur noch 1 Kilometer, man wird so richtig beruhigt auf der Baustelle, und dann zum Ende heißt es dann vielen Dank für Ihr Verständnis, also extrem freundlich. Aber Baustelle, ja, einmal fährt rein und muss dann durch diese Baustelle durch. Unsere große Baustelle namens unser Leben. Eine Baustelle, die Jesus durch seine erste Ankunft zu gut kennt. Selbst gut kennt. Eine Baustelle, ein Leben, das man gut und gerne auch hätte überschreiben können, wenn irgendwie alles schief geht. Denn sein Advent, seine Ankunft, seine Geburt, das war alles andere als romantisches Glühwein trinken, Lebkuchen und Plätzchen, Kerzen, sondern Jesus nahm von Anfang an irgendwie alle Krisen mit, die man so mitnehmen kann. Das vergisst man ganz schnell, wenn man die Weihnachtsgeschichte so im wohlig warmen Raum irgendwo vorgespielt bekommt. Es fing nämlich schon damit an, dass Jesus als unehelicher Sohn zur Welt gekommen ist und sein Vater Josef sich überlegt hat, wegen der Schande lieber abzuhauen. Dank eines Engels hat er es dann nicht gemacht. Doch es kam noch viel heftiger, eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Zur Geburt durften sie nicht zu Hause bleiben, konnten nicht zu Hause bleiben, sondern mussten weg wegen einer Volkszählung, sind in einen Ort gekommen, und es gab keine Unterkunft für sie. Kein Hotel, keine Pension, keine Herberge, nichts war frei. Und Jesus ist als Obdachloser in einem dreckigen Stall zur Welt gekommen. Und als wäre das nicht genug gewesen, direkt im Anschluss wurde Jesus ein politisch Verfolgter. Mit seinen Eltern mussten sie sich direkt aufmachen, weil der König Herodes irgendwie Wind davon bekommen hat, dass ein neuer König geboren werden sein sollte. Und er hat gedacht, oh, Konkurrenz, und ich mache die alle nieder. Und es kam zu diesem Kindermord, und Jesus ist mit seinen Eltern als politischer Flüchtling nach Ägypten gezogen. Unehrlich, obdachlos, bedroht, geflüchtet, eine Ankunft, ein Advent nach Maß. Und so ging es später auch weiter auf Jesu Lebensbaustelle, bis er mit Anfang 30 Jahren von einem seiner Freunde verraten wurde und hingerichtet wurde, verlacht und verspottet. Ankunft Jesu, was alles im Leben schiefgehen kann, könnte man Jesu Leben so überschreiben. Aber warum dies? Warum ist Gott in Jesus genau in so ein Leben hineingekommen? Er hätte ja auch ganz anders kommen können. Nicht unehelich, nicht obdachlos, nicht geflüchtet als politischer Flüchtling. Warum? Alles, um uns Menschen zu zeigen, dass Gott eben kein abgehobenes, herzloses Wesen ist, der irgendwann mal diese Erde ins All geschossen hat und sich dann selbst überlassen hat und aus sicherer Entfernung zuschaut. Naja, mal gucken, wie die Menschen sich so abmühen und wie sie sich so abrackern auf dieser Welt, wie sie mit dieser Lebensbaustelle zurechtkommen. Nein, die Botschaft des Advent ist, die Botschaft vom Kommen Jesus in diese Welt ist, Gott ist in Jesus mitten reingekommen in all das Schöne dieser Welt. Möchte ich nicht verschweigen, natürlich ist Jesus auch in das Schöne dieser Welt hineingekommen. Aber er ist auch eben mitten rein in alle Krisen unserer Welt gekommen. Und was geht da nicht alles schief? Ich habe mich gestern nochmal hingesetzt, habe überlegt, einfach so mal die letzten zwei Wochen einfach mal Revue passieren lassen. Und die Liste ist immer länger geworden, wenn man die Dinge an sich mal rankommen lässt auch und sich Zeit nimmt, auch die Krisen von Lebensbaustellen, von sich selbst und von Menschen, die um einen herum sind, an sich rankommen zu lassen. Freunde, die in ihrer Erziehung von ihren pubertierenden Jungen nicht mehr ein- und auswissen und ihn irgendwie schon fast aufgegeben haben. Eine 13-jährige Tochter von guten Freunden von uns, die ihren zweiten Suizidversuch hinter sich hat mit 13 und den festen Entschluss hat, aus dem Leben auszutreten. Eine syrische Familie, die ich besucht habe, denen sofort die Tränen in die Augen schießen, wenn sie an den 19-jährigen Sohn, Bruder denken, der im Libanon ist, dort von Hezbollah bedroht ist und kein Asyl hier bekommt. Und sie nicht wissen, ob sie sich jemals wieder im Leben sehen. Eine junge Erwachsene aus dem christlichen Elternhaus, deren Eltern sich gerade diese Tage getrennt haben und sie nicht ein- und ausweist, eine Welt für sie zusammengebrochen ist. Ein Schüler in der Abschlussklasse, der sich voll reinoxt und sich vorgenommen hat, im neuen Schuljahr echt richtig zu pauken. Und die erste Prüfung kommt und scheiße, Fünfer wieder. Und er nicht ein- und ausweist, wie er die Abschlussklasse hinbekommt. Eine Auszubildende, die an den Folgen einer Medikamentensucht leidet und selbst spürt, wie sich ihre Persönlichkeit durch die Sucht und die Medikamente verändert hat und sie auch nicht mehr diese Kraft hat, die sie früher mal gehabt hat. Ein anderer junger Erwachsener, der wegen einer Beziehungskrise erschöpft seinen Job an den Nagel gehängt hat und jetzt erstmal für ein paar Monate ins Kloster geht. Überhaupt Arbeit. Ständig irgendwie. Überforderung da, Unterforderung da. Stress mit den Kollegen, dem Chef. Einfach nicht das finden, was zu einem vom Job her passt. Oder dann denke ich an unsere Freunde vom Chinese YMCA of Hong Kong, schreibt da mit der Carmen letzte Woche, Leiterin der Studentenarbeit. Pah. 15 Jahren haben die dort eine Studentenarbeit aufgebaut mit über 5000 Studenten, die dort mit engagiert sind. Und die letzten Monate machen einen Wisch und alles ist nicht mehr möglich, was vorher möglich gewesen ist. Studenten von ihnen sitzen noch im Gefängnis, weil sie mit zu den Protestierenden gehört haben. Und das Schlimmste ist, sie wissen nicht, wie es mit der Stadt weitergehen soll. Keiner hat irgendeine Perspektive. Oder dann unsere Freiwilligendienste von CVM Bayern in Chile, die dort fröhlich hingefahren sind, Ende August, Anfang September angefangen haben und auf einmal mitten drin sind in bürgerkriegsähnlichen Zuständen und auf einmal in diesem Konflikt arm und reich mittendrin sind. Ja, dann die Gesundheit, der Körper. Wer hat da eigentlich keine Krisen, kann man da fragen. Asthma, Atemnot, Rückenschmerzen, Essstörungen. Alles in den letzten beiden Wochen mitbekommen. Am härtesten wahrscheinlich zwei Freunde, die mit Chemotherapien um ihr Leben kämpfen. Ein Dritter, dessen Blutwerte gar nicht gut ausschauen und der diese Tage sich vor der endgültigen Diagnose fürchtet, ist es Leukämie oder nicht. Wie mit all diesen Krisen umgehen? Also haben wir hingesetzt, Viertelstunde, nur mal auf den Zettel geschrieben, was habe ich die letzten zwei Wochen mitbekommen. Und ich glaube, wenn ihr euch hinsetzen würdet und euch einen Zettel nehmen würdet, dann würden euch ganz viel von diesen Krisen auch kommen. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt auch an Menschen um euch herum, ihr denkt vielleicht auch an euch selbst, an die Krisen, in denen ihr selbst steckt. Und die gehören zu unserem Leben dazu. Das gehört zur Baustelle Leben dazu. So wie die schönen Zeiten im Leben dazu gehören, diese Zeiten eben mit dazu. Dann, wenn wir sagen, alles läuft schief, dann meinen wir nicht, dass wirklich alles schief läuft. Das stimmt ja nicht, die Erde dreht sich ja irgendwie weiter, es gibt weiterhin Luft zum Atmen. Also ist ja nicht so, dass alles schief läuft. Aber wenn wir das sagen, es läuft alles schief, dann meinen wir damit, dass das, was jetzt gerade schief läuft, diese Krise, nicht nur irgendwie mal so was Oberflächliches ist, sondern dass die wirklich ans Existenzielle geht. Also dass das eine Krise beinhaltet, dass man an einem Punkt ist, wo man noch nicht weiß, wo die Lösung ist. Wo man noch kein Licht am Ende des Tunnels sieht. Sondern wo es erstmal tatsächlich dunkel ist. Kein Licht in Sicht. Und hier nimmt uns Paulus im 1. Korintherbrief, da im 13. Kapitel hinein. Und ich möchte euch drei Schritte mit hineinnehmen, die ihm in seinen zahlreichen Krisen geholfen haben. Und ich hoffe, dass wir da auch entdecken, was das für unsere Krisen, auch für die Krisen von den Menschen, die um uns herum sind, bedeuten kann. Der erste Schritt heißt, geh ehrlich vor Gott mit deinen Krisen um. Ja, wir leben in einer unvollkommenen Welt. Punkt. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Das sagt Paulus hier im 1. Korintherbrief ganz deutlich. Unser Wissen ist Stückwerk, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, unser Leben ist Stückwerk. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Manchmal habe ich immer so den Eindruck, dass wenn man Christen fragt oder wenn man Christ ist, dann hat man irgendwie den Auftrag zu sagen, ja, ist doch alles gut, Gott hat doch alles wunderbar gemacht, hat doch alles wunderbar geschaffen und wenn ich an Gott glaube, dann wird er schon die Dinge, die so schwierig sind im Leben, aus dem Weg räumen. Ja, aber unvollkommen. Wir leben in einer unvollkommenen Welt und Gott anzuklagen, ihm die Sorgen an den Kopf zu schmeißen, ist nicht Zeichen des Unglaubens, sondern gehört zutiefst zum Glauben dazu. Da habe ich immer wieder gemerkt, dass bei mir in meinem Kopf irgendwie, dass ich immer, wenn man klagt oder wenn man, ja, wir sagen dann sogar zweifeln, wenn man angefochten ist, wenn man nicht mehr weiß, wo man rauskommt, sofort denkt, das ist Unglaube. Aber nein, Gott anzuklagen, das gehört zum Glauben dazu. Dort, wo man sich vertraut, ist man ehrlich miteinander unterwegs. So ehrlich, dass es auch manchmal wehtut. Und wir können da lernen von den Psalmbetern aus dem Alten Testament. Wie viele Psalmen gehen nicht im Lob direkt auf, sondern, wie heißt es dort oft, Herr, wie lange wirst du mich vergessen, im Psalm 13. Oder selbst Jesus betet am Kreuz, im Psalm 22, einen der bekanntesten Klagepsalmen, der am Todesbett, am Sterbebett von Menschen gesprochen worden ist, wo er klagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, unsere Welt ist unvollkommen. Es gibt gute Gründe, sich von Gott verlassen zu fühlen. Und über Krisen, die unter die Haut gehen, lassen sich keine distanzierten theologischen Debatten führen. Das führt nicht zum Ziel. Viele Krisen sind einfach nur zum Heulen und zum Fürchten. Und lasst uns das eingestehen und lasst uns das vor Gott auch eingestehen. Lasst uns das hineinnehmen in unsere Beziehung mit Gott. Lasst uns nicht vorschnell immer gleich versuchen, ja, mit Gott muss es doch jetzt gleich eine Lösung geben. Nein, wir wissen aus der Bibel, so viele Menschen dort, wird von denen erzählt, die in Krisen hineingekommen sind. Wir sehen dadurch dann die ganze Geschichte, sehen dann von hinten her, wie sie dann vielleicht auch rausgekommen sind. Aber in den Momenten, wo sie in der Krise gesteckt sind, haben sie keinen Ausweg gesehen. Und jeder Erklärungsversuch von Leid, von Krisen, ist Stückwerk und schadet mehr, als er hilft. Oder wie es Paulus im 1. Korintherbrief sagt, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Unsere Welt, die wir mit unseren Sinnen und unserem Hirn erfassen können, ist unvollkommen. Und Gott macht in Jesus aus dieser unvollkommenen Welt keinen Hehl, sondern kommt mitten rein, ist mittendrin in all diesen Situationen, die ich gerade aufgezählt habe. Von daher, scheue dich nicht, in deinem Gebet das zu sagen, was dich manchmal verrückt macht. Das können die großen Dinge der Welt sein. Und manchmal sitzt man vorm Fernseher und lass es auch an dein Herz mal ran. wenn man vorm Fernseher sitzt und man spürt, jetzt ist eigentlich nur Zeitpunkt zum Heulen. Dann lass die Tränen raus und bring sie Gott. Aber auch in deinem eigenen persönlichen Leben, was dich ärgert, auch an Gott ärgert, an ihm ärgert, vertraue dich ihm an, denn Glaube wird in den Flammen der Bedrängnis erlernt. Mach dir Luft, hau raus, was du nicht verstehst, was dir schlaflose Nächte bereitet. Gehe ehrlich vor Gott mit deinen Krisen um. Und du kannst sicher sein, Gott kann damit umgehen. Dann der zweite Schritt. Der erste Schritt, geh ehrlich mit den Krisen in deinem Leben um. Versuch sie nicht irgendwie zu verkleiden, zu tarnen, irgendwas, ein bisschen Lametta drüber hängen, haut nicht hin. Zweiter Schritt, auch wenn wir uns jetzt unmöglich vorstellen können, irgendwann werden wir erkennen, wie all diese heftigen Krisen zu unserem Leben dazugehören. Das ist ein jetzt sehr mutiger Satz, weil nämlich diesen Satz kann man nicht zu Menschen sagen, die gerade voll in einer Krise drin sind, weil es wirkt wie ein Hohn auf das, was sie gerade an Leid oder an Krise erleben. Und trotzdem ist es ein wichtiger Satz, den wir im Blick behalten müssen und den Paulus auch hier im Korintherbrief im Blick behält. Wir sehen in unserem Leben nur wenige Puzzleteile. Mir kommt das manchmal so vor, wenn man so die ganze Welt betrachtet und all, was so auf dieser Welt passiert, was vor mir passiert ist, was in meinem Leben passiert ist, manchmal so komplex und so kompliziert mit all den Beziehungen, in denen ich stehe. Und wenn ich versuche, nur eine Beziehung mal durchzubuchstabieren und versuche zu erfassen, was da eigentlich passiert mit mir, mit dem anderen in unserer Beziehung, dann merke ich, oh krass, ist das alles komplex. Von daher habe ich manchmal den Eindruck, also ich befinde mich in irgendeinem Spiel mit 500 Millionen Puzzleteilen und ich sehe gerade mal 3. Und so ist das Leben wie ein riesiges Puzzle und wir haben oft eben nur wenige von diesen Puzzleteilen in unserer Hand. Und wie beim Puzzeln auch, da gibt es ja Puzzleteile, die sind schön hellblau, da weiß man schon, oh, das müsste der Himmel oben irgendwo sein. Aber da gibt es auch richtig einfach schwarze, graue, dunkle, also wenn man die einzeln irgendwo hinhängen würde, fürchterlich, hässlich. Und so glaube ich, dass das auch in unserem Leben ist, dass wir einzelne Puzzleteile in unserer Hand haben und wir fragen, Gott, was soll ich da bitte mit? Wie passt das rein? Wie soll das mal Sinn machen? Und wie beim Puzzle ergeben die einzelnen Teile oft eben keinen Sinn und sehen auch manchmal hässlich aus. Und diese Teile werden in der Ewigkeit von Jesus zu einem großen, sinnvollen Puzzlebild zusammengefügt. Jedes noch so hässliche Teil, jede Krise wird ihren Platz bekommen. Das ist unsere große Hoffnung, die Gott uns schenkt. Und dann wird es geschehen, was Paulus da eben im 1. Korintherbrief dann so treffend beschrieben hat. Jetzt sehen wir ja nur alles wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und das ist für mich kein billiger Trost. Man könnte es ja schnell in die billige Trostschublade einsortieren. Es ist kein billiger Trost deswegen, weil er eben tatsächlich in meinem Leben, in meinem Leiden, in meinen Baustelle mir eine Perspektive gibt. Auch wenn ich noch kein Licht sehe am Ende des Tunnels, kann ich darauf vertrauen, dass Gott, der in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, durch all diese Baustellen des Lebens durchgegangen ist und den Tod dann überwunden hat und auferstanden ist, dass es eine berechtigte, eine begründete Hoffnung gibt, die auch wenn ich noch kein Licht sehe, darauf vertrauen darf, dass es ein Ende des Tunnels gibt. Und das nennt die Bibel Hoffnung. Das nennt die Bibel Hoffnung. Eine begründete Hoffnung. Und so möchte ich, dass Jesus schon jetzt hier und heute in mein Leben kommt, ankommt, Advent in meinem Leben wird. Dann streng genommen gibt es nicht nur zweimal Advent, sondern Advent hat auch nochmal diese persönliche Komponente, dass Jesus in meinem Leben ankommt. Er ist nicht nur vor irgendwann einer Zeit angekommen, er kommt nicht nur irgendwann wieder, sondern die spannende Frage ist ja, so wie wir es vorhin bei Macht hoch die Tür gesungen haben, oh komm mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, dir offen ist, ach zieh mit deiner Gnade ein, deine Freundlichkeit auch uns erscheinen. Das ist auch Advent. Das ist der persönliche Advent von jedem von uns. Und das bitte nicht nur einmal im Leben, sondern jeden Tag im Leben. Jesus, ich brauche dich nicht nur einmal im Leben, wenn ich mich das erste Mal dir zuwende. Ich brauche dich jeden Tag, auch heute, in all diesen Krisen dieser Welt und mit all diesen dunklen Puzzleteilen, die ich in meiner Hand habe, die ich nicht weiß, wo ich sie irgendwo hinsortieren kann, die mir Mühe machen. Deine Gnade, deine Freundlichkeit, dein Glaube, deine Hoffnung sind es. Und somit sind wir schon auch mitten im dritten und letzten Schritt. Erster Schritt war, ehrlich mit umgehen, mit den Krisen unseres Lebens. Sie haben vor Gott Platz. Das zweite war, dass wir mit Gott mit hineinnehmen und dass wir, wenn wir das, was wir für uns jetzt noch unmöglich erscheint, dass wir darauf vertrauen, dass Gott irgendwann mal diese Puzzleteile unseres Lebens zusammenfügen wird und sie ein sinnvolles Bild ergeben. Ich möchte aber vielleicht noch eins dazu hinzufügen, eine persönliche Geschichte, die mir jetzt gerade so oben aufliegt, ist, vor ein, drei, vier Jahren ist mein Bruder gestorben und bin jetzt gerade gestern wieder daran erinnert worden, in Wuppertal im Joanneum, weil mein Bruder auch dort am Joanneum gewesen ist. Und das ist so ein dunkles Puzzleteil in meinem Leben. Und wenn ich daran denke, warum der mit 47 heimgehen sollte, ergibt für mich keinen Sinn. Da finde ich keinen Sinn. Und trotzdem weiß ich, vertraue ich darauf, dass dieses dunkle Puzzleteil irgendwann auch mal in diesem großen Puzzle seinen Platz findet und Sinn macht. Und so sind wir jetzt mittendrin im dritten und letzten Schritt. Lasst uns eben aus dieser Gnade, dieser Freundlichkeit, die bei Macht hoch der Tür, aus seiner Liebe Gottes leben, die in Jesus Christus das Kreuz auf sich genommen hat. Die Liebe Gottes ist nämlich in allererster Linie eine sich hingebende Liebe. Es ist eine Liebe, die vom Kreuz her ihre Stärke entwickelt. Es ist eine Liebe, die im Besonderen in der Krise ihre Kraft entfaltet. Es ist eine Liebe, die mir hilft, auch mein Kreuz zu tragen. Und deswegen stellt Paulus im 1. Korinther 13 dann auch dann zum Schluss, nach diesen Versen, die ich euch schon vorgelesen habe, fest, und da kommt ein Vers, den kennt ihr alle. Ich habe ihn absichtlich am Anfang nicht vorgelesen, weil sonst wären wir sofort an dem hängen geblieben. Da heißt es nicht dann zum Schluss, die Verse vorher sind vielleicht bekannt, aber nicht ganz so bekannt, aber der letzte heißt dann, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Am größten von ihnen ist die Liebe. Ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, wo ich Gott in meinem Leben, wo ich Jesus am intensivsten in meinem Leben erfahren habe, sind es eigentlich genau diese Zeiten gewesen der Krise. Sind es genau die Zeiten gewesen, wo ich nicht mehr ein und aus wusste. Da habe ich Jesus Gott am tiefsten erfahren. Das ist eigentlich verrückt, weil eigentlich fragen einen immer Leute, auch in Glaubensgesprächen oder sowas, ja, wo ist denn Gott dann in Krisen? Und eigentlich müsste man ihn doch gerade erleben, wenn es einem gut geht, wenn keine Krisen da sind, wenn irgendwie alles gerade gut läuft. Aber nein, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, die wichtigsten Punkte in meinem Leben, wo ich Jesus am intensivsten erfahren habe, wo ich Gott am intensivsten erfahren habe, waren die Punkte, wo Jesus Christus mir am Kreuz begegnet ist und mich in Situationen, wo ich nicht mehr ein- und aus wusste, getröstet hat. Zutiefst getröstet hat, weil Gott eben nämlich einer ist, der in Jesus Christus gekommen ist und eben genau in all diese Krisen, in diese Baustellen hineingegangen ist meines Lebens. Und ich mich seiner Liebe und seiner Solidarität sicher sein darf. Mein Vater hat es mal vor ein paar Jahren wunderschön auf den Punkt gebracht. Er lag auf der Intensivstation, Schwein vor dem Leopoldiner Krankenhaus. Und die Ärzte haben um sein Leben gekämpft. 2 Tage lang hatten sie auch gedacht, sie haben es schon verloren, diesen Kampf um sein Leben. Und dann ist er so langsam aus dem Delirium wieder aufgewacht. Und dann standen wir da so am Bett. Und dann hat mein Vater erzählt, wir haben natürlich gefragt, was hast du mitbekommen die letzten Tage, wie ist es dir gegangen? Und dann erzählte er als erstes von dem Kreuz, was gegenüber von dem Bett an der Wand gehangen ist. Und er hat gesagt, auch wenn er hat vieles nicht mitbekommen, weil er zu viele Medikamente bekommen, dass er nicht vieles mitbekommen hat, er konnte sich an vieles nicht mehr erinnern. Aber er sagte, durch den ganzen Schleier hindurch, durch dann das wieder mehr zu Bewusstsein kommen, war er so glücklich, dass er auf dieser Wand gegenüber dieses Kreuz immer im Blick hatte. Wir waren total erstaunt so und gefragt, ja warum, Papa, warum hat dich das so berührt? Und dann hat er gemeint, das war für mich der ganz, ganz tiefe Trost. Ich war in einer Situation, ich wusste ganz genau, es kann jetzt in die Richtung ausgehen oder in die Richtung ausgehen. Entweder gehe ich da nach Hause, nochmal zu Hause zu meiner Frau und zu meiner Familie und zu Freunden, oder ich gehe da nach Hause, zu Jesus nach Hause. Und dieses Kreuz war für mich, durch dieses Kreuz hindurch habe ich Jesus gesehen, der, egal auf welchem Weg ich gegangen wäre, dabei gewesen wäre. Und das hat mir einen ganz, ganz tiefen Frieden gegeben, einen ganz, ganz tiefen Trost in dieser wahrscheinlich heftigsten Krise meines Lebens. Von daher, lasst uns heute Advent feiern. Und nicht nur heute, sondern lasst uns jeden Tag Advent feiern. Es gibt ja sogar eine Kirche, die nennen sich die Adventisten. Ich habe im Vorfeld gedacht, eigentlich müssten wir alle Adventisten sein. Weil das ist eigentlich so, ja, das beschreibt so wunderschön unser Leben, der Advent. Wir leben in der Spanne zwischen dem, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus wiederkommen wird und dass er auf unserer Lebensbaustelle, in all unseren Krisen, dort, wo wir denken, jetzt geht alles schief, mitten dabei ist. Und dass wir eben in drei Schritten ehrlich das bekennen können und das ehrlich das uns eingestehen dürfen und nicht aus irgendeiner Frömmelei heraus denken müssen, wir dürfen das vor Gott nicht nennen. Und wenn wir nachher Gebetsstationen auch anbieten, dann lade ich euch ein, für sich still oder aber auch an so einer Gebetsstation, auch da mal Dinge einfach zu benennen, ohne dass man gleich eine Lösung weiß, sondern einfach Gott hinzuhalten. Und auch das vielleicht Nichtverstehen hinhalten, das Klagen, das Ärgern darüber, das Gott hinzuhalten. Das gehört zu einer guten Beziehung dazu. Das gehört zum Glauben dazu. Und dann lasst uns trotzdem das Unmögliche vorstellen, dass all diese Krisen auf dieser Welt, so schrecklich sie auch sein mögen, all diese dunklen Puzzleteile irgendwann mal ein Puzzle ergeben, wo wir nur staunen werden. Und wo wir Jesus in den Armen liegen und mit all den anderen Menschen in den Armen liegen und uns freuen darüber, dass dieses Leben eben nicht ohne Sinn ist, ohne Ziel ist, sondern ein Ziel hat in den Armen Jesu. Das ist unsere Hoffnung. Und zum Schluss, lasst uns aus dieser Liebe Gottes dann leben. Und zwar aus dieser Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus am Kreuz gezeigt hat. Und die mich auch fähig macht, mein Kreuz zu tragen und mitzuhelfen, auch anderen Menschen ihr Kreuz zu tragen. Und dann lasst uns miteinander singen, wie wir es jetzt gleich tun werden. Und während wir singen, gibt es auch die Möglichkeit, eben zum Gebet zu kommen. Die Richtung hier, ja, darüber. Und wir werden miteinander singen jetzt. Mich hat das Lied nochmal echt tief berührt, wie ich es gelesen habe. Da wird in 4 Szenen beschrieben, wie so Krisen im Leben eben sein können. Werden wir ja gleich miteinander hören und singen. Und dann heißt es im Refrain, komm und entdecke mich, deinen Vater, der dich liebt. Komm und begreife mich, ich bin der, der Leben gibt. Komm und erlebe mich tief in deinem Leben. Entdecke mich für dich. Amen.